Passend zum Lied, oder besser gesagt das Lied zur Predigt, finden wir den heutigen Predigttext aus Lukas 19, die ersten 10 Verse. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner. Und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn er sollte dort vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in dein Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freude. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Soweit der Text.
Ich möchte zu Beginn noch einmal beten. Unser Vater, wir möchten dich bitten, Herr, dass du unter uns bist und dass du es bist, der redet. Vater, segne die Kinder, wenn sie auch heute von deiner Botschaft hören, und wirke du hinein in ihr Leben. Und Vater, öffne meine Lippen, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sie kennen das vielleicht aus dem Alltag. Man geht einkaufen, man steht an der Warteschlange und es braucht eine gefühlte Ewigkeit. Da ist der Botengang, der Behördengang, vielleicht das Finanzamt, vielleicht auch das Arbeitsamt. Und man steht an einer Schlange und wartet und wartet und muss sich in Geduld üben. An ähnliche Situationen wird wohl der deutsche Journalist Kurt Tucholsky gedacht haben, als er die folgenden Worte niederschrieb. Vor einem Schalter stehen, das ist das deutsche Schicksal. Hinter einem Schalter sitzen, das ist das deutsche Ideal. Derjenige, der hinter dem Schalter sitzt, der hat die Macht, der sitzt am Drücker, der sitzt am längeren Hebel. Aber dieser ist normalerweise auch alleine. Er ist der Mächtige, aber meistens auch alleine. Und ähnlich ging es auch diesem Protagonist, dem Jesus in unserem Bibeltext heute begegnet. Ich beginne mit Lukas 19, Vers 1, mit dem ersten Vers. Und er, Jesus, kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Der Herr Jesus war viel unterwegs gewesen, davon lesen wir in den Evangelien. Als Wanderprediger zog er von Ort zu Ort, verkündigte das Reich Gottes. Und hier finden wir ihn jetzt auf seinem letzten Weg nach Jerusalem. Es ist der letzte Weg, es ist quasi der Höhepunkt, auf den er zusteuert. Er ist auf dem Weg, das letzte Passa zu feiern, um dort für die Sünden der Menschen am Kreuz zu sterben. Aber bevor er nach Jerusalem kommt, muss er durch Jericho hindurch. Was genau sucht er in Jericho? Was oder wen genau sucht er? Sucht er die schöne Archäologie, die man dort fand? Jericho hatte eine große Geschichte. Wir erinnern uns an die Geschichte von Josua, die Einnahme von der großen Stadt Jericho, wie die Mauern fielen. Mit Sicherheit stand zu der damaligen Zeit das ein oder andere noch, was man von dort wusste oder sehen konnte. Zeitzeugen, die Steine. Aber nein, daran war Jesus nicht interessiert. War Jesus an der Schönheit Jerichos interessiert? Man sagte, Jericho war eine herrliche Oase, wo es viele Palmen gab. Das liest man immer wieder im Alten Testament. Und Jericho wurde auch als Klein-Eden bezeichnet. Es gab viele Bazars, schöne Parfums. Man sagte, es war eine Art Duftstadt. Aber nein, daran war Jesus auch nicht interessiert. War Jesus an der Politik interessiert? Der Herodes, der Große, hatte dort eine mächtige Winterresidenz. Aber nein, Jesus hatte auch nicht Interesse an dieser Politik vor Ort. Und er war auch nicht an der religiösen Oberschicht interessiert, die nach der Überlieferung her dort eine Hochburg des Priestertums hatte. Nichts von all dem, was heute vielleicht Touristen dorthin treiben würde, hat Jesus interessiert. Warum kam Jesus nach Jericho? Es waren nicht gefallene Mauern, die er besichtigen wollte, sondern es war eine Mauer, die noch stand und sehr bald fallen würde. Es war nicht die Schönheit, die Herrlichkeit der Stadt, sondern der schreckliche Abgrund eines Herzens. Und es war nicht die äußerliche politische Situation, die er begutachtete, sondern er kam, um das Reich Gottes, unabhängig von der Lokalpolitik, in den Herzen der Menschen aufzurichten. Und zu guter Letzt war er nicht interessiert an den stolzen, selbstgerechten Herzen, die meinten, sie seien durch ihre Werke, die Pharisäer, selbstgerecht, sondern er kam, um eine Person zu sehen, die aufgrund ihrer Profession, aufgrund ihres Berufs ein Abschaum der Gesellschaft war. Jesus suchte Zachäus. Beginnen wir mit der Charakterisierung dieses Mannes, von dem wir auch das Kinderlied vorhin gehört haben, und betiteln wir diesen Text mit dem Thema vom Geizhals zum Gastgeber. Auf dem Weg wie einer vom Geizhals zum Gastgeber erfahren wir den ersten Punkt, und ich lese Vers 2 bis 4. Und siehe, schreibt der Evangelist Lukas, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Der erste Punkt lautet: zum Aufstieg getrieben. Es ist interessant, wenn wir das Lukas-Evangelium in Einzelnen betrachten, stellen wir immer wieder fest, dass Lukas uns sehr häufig von Ereignissen mit und um Zöllnern berichtet. Wir haben insgesamt 6 Begebenheiten, die uns Lukas berichtet. Lukas 3, Vers 12 ist die erste. Dann gibt es ein paar weitere und die letzte ist dann Lukas 19, Vers 2. Immer wieder beschreibt Lukas Zöllner. Aber hier bei Lukas 19, Vers 1 bis 10 spricht er nicht von einem normalen Zöllner. Zachäus wird hier charakterisiert als ein Oberzöllner. Er war ein im wahrsten Sinne des Wortes Aufsteiger. Er hatte richtig Asche in der Tasche, wird man heute vielleicht sagen. Und wenn man ihn anschaut, Oberzöllner, er hatte mit Sicherheit einen enormen Hausstand. Was war eigentlich ein Oberzöllner? Nun, wir wissen aus der Geschichte, dass es 3 Hauptzentralen in Israel gab. Eine im Norden Israels in Kapernaum, eine im Zentrum Israels, Caesarea, und eine im Süden Israels, genau in Jericho. Und diese 3 Zentren wurden jeweils von Oberzöllnern regiert, die wiederum mit den Römern zusammenarbeiten mussten, beziehungsweise wollten. Zachäus war ein reicher Mann. Er war derjenige, der stets hinter dem Schalter saß und die Leute vorbeiwirtschaftete und kräftig in die eigene Tasche steckte. Er hatte mit Sicherheit einen prächtigen Hausstand gehabt und sich durch Räuberei viel gut angeeignet. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn die Bibel immer wieder von Zöllnern spricht, dann ist meistens immer die Verbindung, dass die Pharisäer sagen, guck mal, der Jesus geht zu diesen Zöllnern, zu den Sündern. Das heißt, Zöllner war gleichgesetzt damals mit Sündern bei den Pharisäern. Das bedeutet, Oberzöllner wurde gleichgesetzt mit Obersündern. Und dieser Zachäus, der unter dieser jüdischen Bevölkerung mit Sicherheit nicht hohes Ansehen genoss, er war sehr wahrscheinlich ein Jude. Das erfahren wir unter anderem von seinem Namen her, aber auch von seinem Handeln, wie er später handelt. Das lässt rückschließen auf eine jüdische Erziehung. Er sitzt in Jericho und Jericho war eine bekannte Handelskreuzung, die das Ostjordanland mit dem Westjordanland verband und deshalb eine blühende Zollstation hervorgab. Genau das, was er sich zum Nutzen machen wusste. Doch man kann stinkreich sein und ist doch arm dran. Man kann die ganze Welt gewinnen, aber ohne ein Leben mit Jesus für ewig verloren sein. Jesus sagte einmal in Matthäus 16, Vers 26, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Man kann ein Ansehnlicher sein und ist vor Gott doch unansehnlich. Und wie ohnmächtig dieser Scheinmächtige hier auf seinem letzten Ast ist, das werden wir in Kürze feststellen. Zunächst erfahren wir von Zachäus, dass er eifrig darauf wartete und dass er Jesus suchen wollte. Und wir erfahren übrigens auch noch Folgendes, dass er von kleiner Gestalt war. Wenn Lukas die körperliche Statur eines Menschen beschreibt in dem Evangelium, dann hat es meistens mit irgendeiner Fehlstellung oder Krankheit zu tun. Und sehr wahrscheinlich war es auch so bei Zachäus hier, dass er von seiner körperlichen Statur vielleicht ein Zwerg war, von seiner Körpergröße eher einem Jugendlichen oder einem Kind glich. Er war von kleiner Gestalt. Er hatte eigentlich alles, aber wir sehen hier diesen kleinen Mann mit einer Unruhe hin und her rennen. Und er war unter Hunderten doch einsam, wiewohl er so viel Geld hatte. Ob ein solcher Zachäus vielleicht auch unter uns heute sitzt, Da ist man vielleicht mit Jesus bekannt vom Hören und Sagen. Man kennt ihn vielleicht vom Religionsunterricht. Den sozialen Aufstieg hat man vielleicht schon geschafft. Aber da gibt es Dinge im Leben, die einen nicht ruhig werden lassen. Da gibt es das Gewissen, das in einem bohrt. Da hat man vielleicht ein finanzielles Depot sich angeschafft, eine glatte Karriere hingelegt. Aber da gibt es Kompromisse, die man auf der Arbeit eingeht, die einen unruhig machen. Und in dem Moment, wenn man ein paar ruhige Minuten hat und das Leben überschlägt, plötzlich die Leere in sich selbst fühlt. Augustin sagte einmal, unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir, o Gott. Und nun kommt dieser Zachäus her und möchte gerne Jesus sehen. Wahrscheinlich dachten sich die Leute, sie versperrten ihnen sehr wohl den Weg. Zachäus konnte nichts sehen. Und sie dachten sich, dieser Zachäus nimmt uns immer das Geld weg. Heute zur Abwechslung nehmen wir ihm mal die Aussicht weg. Und er konnte nichts sehen. Der Kleinwüchsige, was tut er? Er sucht sich etwas Großwüchsiges. Und das ist auch in der Nähe, nämlich ein Maulbeerbaum. Und er klettert auf diesen Baum hinauf. Und so hat er einen weiteren Aufstieg geschafft. Wir befinden uns übrigens zur Zeit des Passafestes. Das heißt, es war Frühling, das heißt, es war Regenzeit. Das heißt, dieser Baum, auf dem er saß, war mit Sicherheit ein dicht grün blühendes Versteck, wo er sich gut verstecken konnte. Und man erzählte sich ja so manches von diesem Jesus. Er wollte auch Zeuge werden von dem, was Jesus tat. Und tatsächlich im vorangegangenen Kontext wird uns berichtet von diesem Blinden, der geheilt wurde. Und nachdem er geheilt wurde, was lesen wir in Kapitel 18, Vers 43? Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach und pries Gott. Und das ganze Volk sah, dass dies sah, lobte Gott. Das heißt, die Menschen, die erzählten von dem, was Jesus getan hatte und was er tut, womöglich hatte Zachäus davon mitbekommen und er wollte Näheres hören, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Jetzt müssen wir diesem Zachäus etwas gutschreiben. Was finden wir nämlich hier, was wir ihm gutschreiben müssen? Wir sehen, er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei. Dass Lukas uns hier jetzt in der Zeitform des Imperfekts berichtet, das bedeutet sehr wahrscheinlich, dass Zachäus schon länger daran interessiert war, wer Jesus war. Dass er auf der Suche war, dass er ihn gern persönlich begegnen wollte und dass in ihm ein Verlangen war, diesen Jesus kennenzulernen. Jesus sagte einmal, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. So merken wir, dass Gott an diesem Herzen hier arbeitet. Und wie viele Menschen geben sich heute zufrieden mit einem landläufig dahergekommenen Jesus, den man in Hollywood-Verfilmungen sieht, einem postmodernen Kuschel-Jesus oder einem sozialen Jesus, der die Welt verbessert und der nur meine Bedürfnisse erfüllen soll. Aber sie möchten nicht Jesus kennenlernen in seiner Biografie, wie ihn uns die Bibel berichtet. Die Theologie, die liberale Theologie, hält von Jesus lediglich ein Fakt des Gekommenseins. Aber sie gehen vorbei an dem lebendigen Wort Gottes, das wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium studieren können. Lassen Sie uns mit Zachäus Jesus suchen, Jesus sehen, hier, wie er sich offenbart. Und der im doppelten Sinn zum Aufstieg getrieben wurde, wird im nächsten Moment zum Abstieg gerufen. Ich lese Vers 5 bis 7. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab. Heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zum Abstieg gerufen, der zweite Punkt. Jesus kommt tatsächlich an diesen kalkulierten Ort und er bleibt plötzlich stehen unter diesem Baum und die Menschenmenge denkt sich, will Jesus den Schatten genießen? Und plötzlich geht der Blick auf und der Heiland ruft, Zachäus, seinen Namen. Und ich denke, das erste Wunder, wovon wir hier zeugen werden, ist, dass Zachäus nicht vor Schreck vom Baum fiel und ja, auf seinem Ast sitzen blieb. Woher wusste Jesus, dass er auf dem Baum war? Und woher kannte Jesus seinen Namen? Das waren Fragen, die mit Sicherheit Zachäus beschäftigte in diesem Moment. Es heißt in Vers 5, Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Das sagte der Heiland zu ihm. Und Spurgeon kommentiert diesen Abschnitt sehr interessant. Er sagt, ich habe es für den größten Beweis von der Herablassung Gottes gehalten, dass er auf einen Menschen herabsehen kann. Aber ich sage euch, es war noch eine größere Herablassung, dass Christus aufschaut, um den Zöllner zu sehen. Denn dass Gott auf seine Geschöpfe herabblickt, das ist Barmherzigkeit. Aber dass Christus sich erniedrigt und zu einer seiner Kreaturen hinaufschaut, das ist wahrhaftig Erbarmen. Manche von euch sind auf den Baum ihrer guten Werke gestiegen und haben sich gesetzt auf die Zweige ihrer heiligen Taten. Doch sieht Christus hinauf zu den stolzen Sündern, ruft sie herab. Komm herab, sagt er, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Was Spurgeon hier unterstreicht, ist die Tatsache, dass Jesus nicht Zachäus von seinem Baum schüttelt, ihm nicht den letzten Ast absägt, indem er ihm eine Moralpredigt hält, sondern er überwindet diese äußerlichen Barrieren. Und er sagt, dass er zu ihm nach Hause kommen möchte und sein Gast werden möchte. Dieser Zachäus war von seiner Geldgier getrieben und Jesus sah über dieses äußerliche Gute, was er sich wohl angehäuft hatte, der Zachäus, sah er hinweg hinein in das Herz dieses Sünders. Und Jesus musste zu Zachäus kommen. Dieses musste, unterstreichen Sie sich das dick. Das ist dasselbe musste, wie wir in Johannes 4, Vers 4 finden, als Jesus durch Samaria ging. Er musste durch Samaria hindurch. Warum? Weil er dieser Frau am Jakobsbrunnen begegnen musste. Und genauso musste Jesus heute zu Zachäus nach Hause kommen. Aber wir müssen an dieser Stelle noch einen kulturellen Aspekt beleuchten. Diese Selbsteinladung Jesu, die ist doch schon mal interessant. Wenn ich jetzt heute zu einem Herrn Bankier so und so hinkomme und sage, guten Tag, ich bin heute Ihr Gast zum Mittagstisch, dann wird er sagen, danke, aber kein Bedarf. Es schickt sich normalerweise nicht in unserer Kultur, dass man sich selbst einlädt. Aber wir müssen verstehen, dass in der kulturellen Prägung des Nahen Ostens man jemand ehrt, indem man ihn besucht. Habe ich selber auch oft erlebt. Man ehrt jemand, indem man ihm einen Besuch abstattet. Allerdings gleicht diese Aufforderung Jesu, der Gesinnung unserer kalten Gesellschaft, eher einem Hausfriedensbruch. Nein, so einer kommt mir nicht ins Haus. Ich hatte einmal eine Begegnung mit einer Frau in einer Bahn und die Bibel gelesen und mit ihr dann auch gesprochen und habe sie dann gefragt, ob sie schon Frieden mit Gott hat. Und dann sagte sie, nein, und wehrte ab, so energisch, dass ich schon verstand, was sie damit sagen wollte. Obwohl Deutschland so viel Erbarmungen Gottes erfahren hat, sind wir eine scheinchristliche Nation geworden, die gnädigliche Heimsuchungen hatte. Aber wie gehen wir damit heute um? Wie materialistisch ist Deutschland geworden, trotzdem, was Gott getan hat. Und wir sehen, wie viel man sich auch anhäufen kann und sein Herz dranhängen kann und wohin das führt, angesichts des geistlichen Zustands. Und wenn Jesus dann anklopft, wie fällt dann die Aussage aus, dessen, der im Haus ist? Wie fällt die Aussage aus, wenn Jesus an das Herz anklopft eines Menschen, das noch keine Ruhe hat? Ich musste angesichts dieser Stelle an ein Zitat denken vom Philosophen Friedrich Nietzsche aus seinem Gottestod. Es ist ja meistens bekannt durch seine Gottestod-Aussage und in seinem Werk Zarathustra sprach er mal die folgende Aussage. Er sprach nämlich von einem Mann, der Gott hasste, der aufgrund dessen, dass Gott alles wusste, ihn nicht mehr abkonnte. Deshalb sagte er, sein Mitleiden konnte keine Scham. Er kroch in meine schmutzigsten Winkel. Dieser Neugierigste, Überzudringliche, Übermitleidige musste sterben. Er sah immer nur mich. An einem solchen Zeugen wollte ich Rache haben oder selbst nicht leben. Der Gott, der alles sah, auch den Menschen, dieser Gott musste sterben. Der Mensch erträgt es nicht, dass solch ein Zeuge lebt. Wie viele Menschen heute würden letztendlich im Grunde genommen mit dieser Aussage übereinstimmen, wenn man sie fragt, ob sie schon Frieden mit Gott haben? Dieser Absolutheitsanspruch, den Jesus auch hier auf Zachäus ausdrückt, wie wird er wohl von ihm erwidert werden? Und dann geschieht dieses Wunder. Zachäus reagiert auf die Aufforderung Jesus wie? Ja, wir könnten sagen, ein Kamel geht ein durch ein Nadelöhr. Ein Reicher sagt ja. Und er nimmt Jesus auf. Und hier merken wir bei dem Ruf, Zachäus kommt hervor aus seinem Versteck. Und Jesus ruft ihn mit seinem Namen, Zachäus. Und Zachäus ist eigentlich die Kurzform von Zacharias. Der Herr gedenkt, heißt das übersetzt. Tatsächlich, Gott gedachte seiner und rief ihn und Zachäus folgte. Dafür war es sich nicht zu schade, nach Jericho zu kommen und genau diesen Mann zu suchen. Und so wird aus dem Aufsteiger im nächsten Moment ein Absteiger. Er verlässt sein hölzernes Ross, weil der Retter der Welt ihn rief. Und wir können von diesem Zöllner doch so manches lernen. Haben Sie gemerkt, wie schnell der Abstieg hier vonstatten ging? Ich werde es Ihnen sagen. Er stieg schnell herab. Vers 5. Wenn Jesus heute Menschen beruft, Wie reagieren wir darauf? Sagen wir dann, ach, nee, heute mal nicht. Und morgen ist übrigens auch noch ein Tag und so dringlich ist diese Angelegenheit doch auch nicht. Und außerdem ist das jetzt für mich nicht dran. Zachäus kam sofort, er folgte auf sein Wort. Es gibt einen Spruch, Jesus ruft dich in sein Reich, drum warte nicht und komme gleich. Wussten Sie schon, dass das Lieblingsmöbelstück von Teufel die lange Bank ist? Sie besteht aus ganz vielen Brettern, von vielen Ausreden, wie ich gerade schon aufgezählt habe. Heute nicht, morgen, übermorgen, jetzt noch nicht, ich bin noch nicht bereit dafür. Aber heute, sagt die Bibel, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, wo die Versöhnung möglich ist zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mensch. Heute ist es möglich, das abzusagen, was schon längst abgesagt gehört. Oder die Einladung auszusprechen, die schon so lange aussteht. Oder heute ist es wichtig, diesen Anruf zu machen, der Ihnen schon so lange auf dem Herzen brennt. Oder den Besuch, der schon längst überfällig ist. Zachäus folgte dieser Aufforderung und er stieg schnell herab. Boom. Wir können uns das nur ausmalen. Wir wissen nicht, auf welchem Weg, ob auf Luftweg oder auf Holzweg, aber er ging auf jeden Fall schnell herab. Und es wurde ernst. Deshalb munter herunter und so verlässt er seinen hölzernen Hochstand, eilt dieser Einladung schnurstracks entgegen und kommt zu Jesus. Und schauen Sie mal, mit welcher Haltung er das tut. Vers 6 beschreibt es uns. Er nahm Jesus auf mit Freuden. Diese Freude, dass Gottes Sohn zum Sünder kommen möchte, beflügelt Zachäus derart, dass sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt wird. Und was wir hier bei Zachäus finden, das betitelt Jesus später tatsächlich als seine Bekehrung. Und diese Freude, die hier mit seiner Buße wirklich gleichzusetzen war, die ist so wunderbar. Luther sagte einmal, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Und an dieser Beschreibung hier musste ich an Johannes 1, Vers 12 denken. Johannes sagt, allen aber, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und an dieser Stelle muss ich zugestehen, die Überschrift vom Geizhals zum Gastgeber hinkt ein bisschen. Warum? Naja, Jesus kam bei ihm jetzt zu Haus, ging dann weiter nach in Richtung Jerusalem. Aber tatsächlich war Jesus in das Leben von Zachäus eingekehrt. Er war nicht einfach nur ein Gast, der heute mal da war und morgen wieder weg, sondern er blieb bei Jesus im Herzen. Und diese Tatsache bestätigt Jesus auch ihm später durch sein Zeugnis. Jetzt gibt es da aber noch ein paar miese Peter sind, denen diese Begebenheit hier wie eine Fliege in einer Suppe glich, könnte man sagen. Sie sehen, dass Jesus hier nicht zur Zwischenmiete kommt, sondern tatsächlich zum Hausbesitzer wird bei Zachäus und sie wenden sich gegen ihn und murren. Wenn Jesus in ein Leben einkehrt, dann ist es meistens so, dass von äußerlich Druck kommt, wenn innerlich die Freude herrscht. Aber wissen Sie was, dieses Murren, was uns hier beschrieben wird in Vers 7? Eigentlich hatten die Pharisäer recht. Wie ist es möglich, dass der heilige Gott einen Sünder besucht? Dass er einkehrt, zu ihm zu Tisch kommt, mit ihm isst, der von keiner Sünde wusste, Gemeinschaft hat mit einem Sünder. Wie ist das möglich? Diese Tatsache können wir nur verstehen, wenn wir Christus ansehen und sehen, wie er ans Kreuz geht und dort für die Sünde der Menschen stirbt und bis zum heutigen Tag noch anklopft und fragt, darf ich zu dir reinkommen? Diese Priester, die es sehr wahrscheinlich hier waren, die murrten, wie gesagt, Jericho war eine große Priesterstadt, die murrten nicht direkt gegen Zachäus, sie murrten gegen Jesus. Ihnen passte es nicht, dass er zu ihnen kam. Da gab es bestimmt so manchen Rabbiner, der gehofft hat, vielleicht kommt dieser große Rabbi zu mir. Aber nein, er kam zu diesem Sünder und das konnten sie nicht ab. Und wissen Sie, diese Murrer, die vielleicht es sogar auch gewesen waren, die vorher Zachäus die Sicht versperrt haben, das wissen wir nicht genau, sagt uns der Text nicht, aber eins kann ich Ihnen sagen, wenn diese Murrer doch auch schon längst gestorben sind, so kann ich Ihnen doch sagen, dass es diese Nachkommen der Murrer heute noch gibt. Das sind diejenigen, die zuerst ihr Ich suchen, wo ich, mein Stammplatz, es geht um mich, mein Dienst soll wahrgenommen werden. Insofern von der Anerkennung abhängig sind, durch den Tenor Hauptsache mir, meiner Ich, mich, und unterm Strich bleibe auch nur ich. Die Bibel berichtet uns nichts Näheres, was genau geschehen ist in dieser Begebenheit, als Jesus zu Zachäus kam. Was genau er mit ihm gesprochen hat. Aber wissen Sie was? Das ist nicht wichtig. Warum? Weil alles, was Jesus sprach, das Wort Gottes war. Und dieses traf sein Herz. Und dieses veränderte ihn. Wir halten fest, dass aus diesem Aufsteiger ein Absteiger wurde. Aber damit nicht genug. Denn woran erkennen wir, dass Zachäus' Entscheidung keine Alltagsfliege war? Woran erkennen wir, dass er aufgrund eines Gemütszustands, den er in diesem Moment hatte, nach dem Motto, der Wind kam von hinten und die Sonne stand oben rechts, und im nächsten Moment, wenn es dann plötzlich Widerstand gibt, dass er sich wieder abgekehrt hat? Wir haben einen festen Tatbestand und einen Beweis dafür, dass er eine wirkliche Bekehrung erlebt hatte hier. Und das sehen wir im nächsten Moment und merken auch, dass Jesus darauf direkt eingeht. Der zum Aufstieg Getriebene wurde zum Abstieg gerufen und zum Letzten hat sich zum Einstieg entschieden. Vers 8 bis 10, zum Einstieg entschieden. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Text zeigt uns, dass Zachäus ein ganz anderer Mensch geworden war, dass sich sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Wir sehen, dass aus seiner Umkehr tatsächlich auch direkt eine Hinkehr zum Nächsten wurde, dass aus der Rechtfertigung direkt die Heiligung entwächst und dass er hintritt und offen bekennt, was er falsch getan hat. Vers 8 sagt es uns, er geht hin und er bekennt, dass er betrogen hat. Und schauen Sie mal, ist es nicht interessant, dass man in seinem Leben direkt die erste Frucht auch schon der Bekehrung darin sieht, dass er ein anderes Verhältnis zu dem bekommt, was vorher sein Leben, sein Herz besaß? Vorher war in seinem Leben der Mammon. Mammon ist ein aramäischer Begriff und heißt Besitz, habe. Und dieser Mammon zog aus und Christus kam herein. Vorher wohnte die Geldgier in ihm. Und jetzt? Ihn trieb diese Unruhe umher. Was ist, wenn ich eines Tages sterbe? Was ist mit all dem, was ich habe? Und jetzt verstand er, dass er Christus braucht. Deshalb gab er alles andere dahin. Der Mammon trat aus und Jesus trat ein. Da ist doch nur schön, das auch zu sehen, wie er das tatsächlich in die Tat umsetzt. Und er tut das nicht, und das ist wichtig anzumerken, sein Verhalten, wie er mit seinem Geld umgibt, seine Freigebigkeit, nicht um seine Rettung damit zu erkaufen, sondern er handelt so, weil ihm vergeben worden ist. Der vorliegende Text kann leicht missverstanden werden, deshalb möchte ich es nochmal unterstreichen, dick und fett unterstreichen. Gute Werke sind nach unserer Bekehrung stets die Folge, aber nicht die Bedingung unserer Errettung. Nehmen Sie Offenbarung 14, Vers 13, eine wichtige Stelle, Offenbarung 14, Vers 13. Dort heißt es von den Heiligen, dass die Werke ihnen nachfolgen. Sie gehen ihnen nicht voraus, sie bereiten ihnen nicht den Himmel zurecht, sondern sie folgen ihnen nach. Es ist so wie bei diesem Alkoholiker, von dem uns berichtet wird, zur Zeit von Martin Lloyd-Jones, der eines Tages zum Glauben kam, und er war ein sehr großer Trinker gewesen. Und seine Kinder kamen dann eines Tages zu Martin Lloyd-Jones und sagten: Dr. Martin Lloyd-Jones, Dr. Martin Lloyd-Jones, es gibt endlich wieder richtiges Essen bei uns auf dem Tisch. Wir stellen fest, dass dieser Trinker, der sich bekehrt hatte, dass es sich direkt ausgewirkt hat auf sein Haus, direkt auf den Essenstisch, sodass die Kinder wieder normales, richtiges Essen bekommen konnten. Und ich weiß nicht, wie es mit ihrem Verhältnis zu ihrem Hab und Gut oder Portemonnaie ist. Aber ich weiß wohl, dass Zachäus uns ein großes Vorbild in dieser Geschichte ist. In Zachäus' altem Leben war das größte Problem die Geldliebe, der Diebstahl. Bei jemand anders ist es vielleicht auch die Geldliebe, vielleicht das Auto, vielleicht das Haus, vielleicht der Job, vielleicht das Ansehen oder die Schönheit, vielleicht der Sport, der dich abhält, vielleicht die persönliche Komfortzone, wo man sagt, nein, da lasse ich Jesus nicht rein. Erkennen Sie, dass Zachäus hier diesen wichtigen Schritt tat und er gab Jesus diesen Schlüssel zu seinem Haus und übergab ihm damit auch sein Leben. Und so wie Zachäus vorher seine Schuld öffentlich tat, bekennt er sie hier öffentlich. Und wir bleiben noch mal einen kurzen Moment bei seinem Handeln hier stehen. Der Umgang mit dem Geld bereitet vielen Menschen Schwierigkeiten und man sagt in unserem Land, über Geld spricht man nicht, man sagt, Geld hat man. Oder bei Geld hört die Freundschaft auf. Aber schauen Sie mal, wie Zachäus hier handelt, sein neues Wandeln. Er gibt die Hälfte seines Geldes den Armen. Und von der anderen Hälfte gibt er denen, die er beraubt hat, vierfach zurück. Wie kommt es dazu? Es gibt einen Ausleger, der hat drei Stellen dazu zur Erklärung angefügt. Und er sagt, aus dem Alten Testament, 3. Mose 5, Vers 24. 3. Mose 5, Vers 24. Sagt, wie man umgehen soll, wenn jemand geraubt hat. Man soll 120% zurückgeben. Also alles, was man geraubt hat, plus ein Fünftel. Was finden wir noch? 2. Mose 22, Vers 8. Umgang mit Veruntreuung und von einem vertrauten Gut. Dort wird beschrieben in 2. Mose 22, Vers 8, dass man das Doppelte zurückgeben soll. 200%. Und eine letzte Stelle. 2. Mose 21, Vers 37. 2. Mose 21, Vers 37 beschreibt den Diebstahl eines Schafes. Wie soll man es erstatten? Das Vierfache. Und denken Sie nur an die Geschichte, als David den Uria ermordete und Nathan zu ihm kam und ihm dann dieses Gleichnis berichtet und sagt, stell dir mal vor, König David, da war ein Reicher und da war ein Armer. Der Reiche hatte viele Schafe, der Arme hatte nur ein einziges. Der Reiche bekam Besuch, wollte nichts von seinen eigenen Schafen geben. Deshalb ging er zu diesem Armen hin und nahm dieses Einzige, was er hatte, und wollte es schlachten. Dann schreitet David ein und sagt, dieser Mann ist des Todes, weil er ihn beraubt hat und unbarmherzig gewesen ist. Er muss es vierfach erstatten, sagt David. 2. Samuel 12, Vers 6. Genau das hatte Zachäus hier wohl gekannt. Er kannte wohl das Alte Testament. Zachäus gab neben seiner Hälfte das Vierfache zurück, 400%. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Es wäre mehr als genug gewesen, wenn er das Gestohlene zurückgegeben hat oder ein Fünftel noch dazu. Aber er gab 400%. Was für ein Wunder, was Gott tut, wenn ihm die Herzenstür geöffnet wird. In Zachäus können wir so manches lernen, und merken Sie sich diesen Satz: Gottes Macht macht unwillige Herzen willig. Gottes Macht macht unwillige Herzen willig. Und das sehen wir schon im Alten Testament beschrieben, wie Gott dies tut. 2. Mose 35, Vers 5 zum Beispiel. Wo die Stiftshütte gebaut wird. Was sagt Mose da? Ein jeder bringe, so wie sein Herz ihn treibt. Ich möchte hier noch kurz anfügen vom Neuen Testament. In Epheser 4, Vers 28 wird uns berichtet, dass wenn jemand stiehlt, dann soll er nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und es den Bedürftigen geben. Wussten Sie schon, dass das Neue Testament sehr viel über Geld und Besitz sagt? Quantitativ sogar mehr als über Himmel und Hölle. 16 von 18, von 38 Gleichnissen, die Jesus erzählt, sprechen über Besitz und das Geld. Luther sagte es einmal sehr, sehr passend. Er sagte einmal in einem Zitat: Es braucht bei uns Christen nicht nur eine Bekehrung des Herzens und der Gesinnung, sondern auch der Geldbörse. Und da hat er recht. Geld ist ja letztendlich nur ein Stellvertreter. Früher gab es Tauschhandel, bis dann das Geld das ablöste. Und Geld ist an sich nichts Schlechtes. 1. Timotheus 6, Vers 10 warnt vor allem vor der Geldliebe, vor der Geldsucht. Und bezeichnet es sogar als die Wurzel alles Bösen. Wir haben nichts in diese Welt hineingebracht und wir werden auch nichts von dieser Welt mitnehmen. Wir sind mit leeren Taschen auf die Welt gekommen. Wir haben gar keine Taschen gehabt, und merken Sie sich, auch wenn wir von dieser Welt gehen werden, werden wir nichts von hier mitnehmen. Luther sagte einmal so passend: Ich habe viele Dinge in der Hand gehabt und sie alle verloren. Aber was auch immer ich in Gottes Hand gelegt habe, besitze ich immer noch. Wo investieren wir? Und da möchte ich uns gemeinsam zu ermutigen, an Zachäus uns ein Vorbild zu nehmen und festzustellen, dass wir als Haushalter Gottes über das gesetzt sind, was er uns anvertraut, in dem, was wir haben. Zusammenfassend lässt sich also über diese sonderbare Karriere sagen, dass es eigentlich, eine Karriere war, die man in unserer Welt, in unserer Zeit heute eher als ein Bankrott bezeichnen würde, wo sich so mancher Finanzminister den Kopf schütteln würde und es nicht glauben würde, dass so ein Mann so etwas tut. Dem Aufsteiger, der zum Absteiger wurde und dann noch sich zum Einstieg sich entschied, stellt Jesus jetzt dieses folgende Zeugnis aus in Vers 9. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Merken Sie was? Finanzieller Bankrott eigentlich. Er gibt den Großteil, was er hat, weiter. Und was sagt Jesus hier zu ihm? Heil ist diesem Haus widerfahren. Er begründet es weiter, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Mit diesem Statement bestätigt Jesus die Echtheit der Bekehrung des Zachäus. Jesus belohnt hier nicht seine Umkehrleistung, Jesus macht sie erst möglich. Und diese Diagnose, die Zachäus hier bekommt, ein Sohn Abrahams zu sein, ist das Herrlichste, was es eigentlich nur gibt, vom Sohn Gottes ausgezeichnet zu werden. Es ist ähnlich wie bei diesem Trinker, das sich übrigens auch auf sein ganzes Haus ausgewirkt hatte. Haben Sie es gemerkt? Zu Zachäus wird das ebenso gesagt. Bei Zachäus erfahren wir, dass sich dieses göttliche Heil auswirkte auf das Haus. Jesus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Wenn sich einer bekehrt, dann wirkt sich das aus auf die Umgebung. Dann merkt das der Nächste, dann merken das die Eltern, dann merken es die Kinder, dann merken es die Verwandten. Derjenige, der zuvor ein Trinker war, trinkt plötzlich nicht mehr. Derjenige, der zuvor ein PC-Süchtiger war, hat plötzlich ganz andere Interessen und liest das Wort Gottes. Und derjenige, der zuvor die ganze Zeit nur seine Soaps geschaut hat, merkt plötzlich, wie viel Zeit er vergeudet hat und wie besser er es investieren kann in das Reich Gottes, seine Zeit. Und diesen direkten Einfluss muss ich noch betiteln. Natürlich mussten sich die, wir wissen nicht, ob Zachäus Kinder hatte, Verwandte, Frau oder was genau mit Haus jetzt hier gemeint ist, aber mit Sicherheit waren es wohl einige, die er im Haus hatte. Und sie mussten sich natürlich noch selber bekehren. Es gibt keine Abkürzung für Verwandte, die eben auch mit Gläubigen eng sind. Aber es braucht eine persönliche Bekehrung. Aber nehmen Sie sich diese Aussage von Jesus hier mal mit und studieren Sie Römer 4 heute Abend als Gute-Nacht-Lektüre. Studieren Sie Römer 4 und Jeremia 23, wo über dem Herrn gesagt ist, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und genau das nimmt Paulus in Römer 4 auf und sagt, dass man äußerlich ein Nachkomme Abrahams sein kann, was ja Zachäus war. Er war wohl ein Jude, aber er war es innerlich nicht. Er folgte nicht den Fußstapfen Abrahams im Glauben. Aber jetzt folgte er ihm. Und deshalb konnte Jesus sagen, wahrhaftig auch er ist ein Sohn Abrahams und folgt Abraham im Glauben. Und jetzt gibt Jesus dem Zachäus hier diesen wunderbaren Bezeichnung und mündet dann über in diesen Hymnus von Vers 10. Das ist das Thema des Evangeliums. Dieser Vers bildet sozusagen die innere Mitte des Lukas-Evangeliums. Denn der Sohn des Menschen, sagt Jesus, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist die Spitze des Lukas-Evangeliums. Darum geht es von Anfang bis zum Schluss, dass der Sohn des Menschen kommt und sucht und retten möchte, was verloren ist. Die Bezeichnung, die Jesus sich hier selbst gibt als Menschensohn, stammt aus Daniel 7, Vers 13, wo der Messias angekündigt wird in seinem Reich. Und schauen Sie mal, er sucht Menschen, die unabhängig von ihrem äußerlichen Zustand, finanziellen Zustand oder sonst was, ihren geistlichen Bankrott vor Gott erklären und sagen, Herr, ich habe nichts zu bringen. Und alles, was ich habe, das Beste, was ich eigentlich getan habe, ist höchstens unvollkommen. Und sich zu Gott wendet, genauso wie wie Zachäus zu Jesus sich wendet und um Vergebung bittet und im Gebet Gott die Schuld bekennt und bittet darum, dass der Herr Jesus auch Herr in seinem Leben wird. Dem verheißt Jesus auch diese wunderbare Zusage von Vers 9. Jetzt muss ich aber noch eins unterstreichen. Haben Sie was bemerkt in dieser Aussage von Vers 10? Es gibt eine Ironie, die hier Lukas versteckt. Die ist uns meiner Meinung nach abhanden gekommen, weil wir uns viel zu sehr an das fromme Vokabular gewöhnt haben. Warum sucht gerade Jesus? Haben Sie sich das mal gefragt, warum Jesus sucht? Wenn ein irdischer König irgendwie ein Dörfchen besuchen würde, wir würden einen wichtigen Grund vermuten. Aber was ist ein irdischer Monarch gegenüber dem lebendigen, heiligen Gott, dem Herrn aller Herren? Warum ist er zu uns gekommen? Warum sucht er? Haben wir was, was er nicht hat? Kann er von uns lernen? Nichts von all dem. Sind wir seine Freunde gewesen? Nein, auch das nicht. Wir Menschen sind es eigentlich diejenigen, die suchen sollten. Wir und die unseren, wir haben zerstört. Wir haben ihn gekreuzigt. Wir haben vom verbotenen Baum gegessen und mit unseren Zungen gemordet. Und der Psalmist sagt zu Recht, da ist kein Mensch, der nach Gott fragt. Aber Gott, sagt dieser Text, Gott sucht nach uns. Gott sucht, was verloren ist und will es retten. so wie wir es in der Schriftlesung vorhin gehört haben aus Ezekiel 34, Gott will suchen, was verloren ist und es sich dem annehmen. Gott sucht auch nach dir. Wenn du dich noch nicht hast finden lassen von ihm, dann tu es heute. Merkst du diesen Pulsschlag der Liebe Gottes in diesen Versen? Diese Liebe Gottes gilt dem größten Alkoholiker und dem kleinsten Kind. Gehen Sie von hier auch nur einmal die einzelnen Bibelstellen durch im Lukas-Evangelium. Nehmen wir mal als Beispiel Lukas 15. Da wird uns von Gottes großer Rettungsaktion berichtet. Und ich denke dabei so sehr gerade an die Rettungsaktion, die gerade in Thailand stattfindet, wo die Menschen so viel ans Spiel setzen, um diese Jugendlichen, die dort eingeschlossen sind, und wo es wirklich um Leben und Tod geht, aufbringen, um sie zu retten. Und was tat Jesus alles, um Menschen zu retten? Um sie vor der ewigen Verdammnis zu retten. Lukas 15 beschreibt uns zum einen den guten Hirten. Was macht er? Er geht hin und sucht dieses verloren gegangene Schaf. Er findet keine Ruhe, bevor er es nicht findet. Lukas 15 berichtet uns auch von diesem verloren gegangenen Groschen. Die Frau, die kann nicht ruhig werden. Sie muss diesen Groschen finden. Und zuletzt berichtet uns Lukas in Lukas 15 noch einmal von diesem Vater, der seinen Sohn sucht. Und dieser Sohn, der sagt zu seinem Vater, ja, weißt du, Papa, für mich bist du eigentlich wie tot. Ich möchte das Erbe und zwar jetzt sofort. Für mich lebst du nicht mehr. Er macht sich auf und davon. Und was lesen wir dann, als dieser Sohn zurückkehrt? Dass der Vater am Rand steht und was macht? Er hält Ausschau. Er sucht. Er wartet, dass er wieder zurückkommt. Und er nimmt ihn auf in die offenen Arme und empfängt ihn. Gott sucht auch heute noch. Gott sucht auch noch dich. Wenn du schon Gottes Kind bist und es in deiner Verwandtschaft, in deiner Nachbarschaft Menschen gibt, die Jesus noch nicht kennen, Gott sucht sie auch heute noch. Gott wartet noch auf unsere Antwort. Wir haben bei Zachäus gesehen, wie herrlich es ist, wenn der Herr Herr wird über unser Leben und wie es sich direkt auswirkt, auch in unserer Umgebung, sodass Menschen davon erfahren, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und deshalb möchte ich schließen mit den Liedversstrophen, die wir jetzt auch gleich singen möchten, die genau das adressieren. Jesus nimmt die Sünder an. Jesus nimmt die Sünder an. Sag doch dieses Trostwort allen. Welcher von der rechten Bahn auf verkehrte Wege verfallen, hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünder an. Wenn ein Schaf verloren ist, sucht es sein treuer Hirte. Jesus, der uns nie vergisst, suche treulichst das Verirrte, das es nicht verderben kann. Jesus nimmt die Sünder an. Kommt alle, kommt her, kommet ihr betrübten Sünder. Jesus ruft euch und er macht aus Sündern Gottes Kindern. Glaubet's doch und denkt daran, Jesus nimmt die Sünder an. Herr Jesus, und wenn wir diesen Text lesen und davon hören, Herr, das demütigt uns, weil wir so sehr sehen, wie du bist und wie wir nicht sind, Herr. Weil wir sehen, wie du das Verlorene suchst, was die Menschen damals nicht gesucht hätten, wo sie gar nicht mit gerechnet hätten, dass es überhaupt geschehen kann. Und du gehst hin zu diesem Zachäus und verwandelst sein Herz und gibst ihm ein neues Herz. Und er wird zum Sohn Abrahams. Dankeschön dafür. Er wird zu einem Kind Gottes. Herr, bitte lass auch unsere Herzen entfacht werden für deinen Namen, für deine Ehre, für deinen Ruhm. Und lass uns loslassen, was unser Herz noch irgendwie festhält und uns daran hindert, dir ganz zu dienen. Herr, danke, dass du Sünde annimmst. Und danke, dass du rettest. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.